Heute zu Gast der Fußballmanager Sebastian Kehl.
Am Ende wollen wir erfolgreich sein. Dafür braucht man viel Geld. Deswegen hat sich auch das Geschäft insgesamt ein Stück weit verlagert. Wir müssen neue Erlöse erzielen, denn Marketing, Ausland, Internationalisierung und Digitalisierung, das sind ja so diese Schlagworte im Moment. Die spielen auch für einen Fußballclub eine entscheidende Rolle, um die Spielergelder zu bezahlen, denn die sind in den letzten Jahren auch rasant gestiegen. Also eigentlich habe ich ein paar Jahre zu früh aufgehört, muss ich sagen.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ganz kurz, wie immer, Vodafone, was machen die Kollegen gerade? Ich hatte in der letzten Woche von Smart Parking erzählt, also der Lösung, bei der Vodafone auch eine Rolle spielt, wo man in Innenstädten schnell freie Parkplätze zugewiesen bekommt oder finden kann, hingeleitet wird. Es gibt noch ein paar andere ganz spannende Beispiele, wo auch Internet of Things eine Rolle spielt und am Ende auch Vodafone-Technologie drinsteckt. Nämlich zum Beispiel von Continental, der Reifenfirma. Die haben bei ihren LKW-Reifen so eine Lösung entwickelt, wo man automatisch messen kann, wenn ein Reifen im Einsatz ist, ob er noch ausreichend sicher ist, ob er noch ausreichend frisch ist und damit sozusagen die Sicherheit im Straßenverkehr gesteigert wird. Oder es gibt ein Beispiel von ThyssenKrupp Elevators, also der Aufzugsparte von ThyssenKrupp, wo die Ausfallzeiten von Aufzügen minimiert werden mittels IoT, mittels Vodafone am Ende. Wer davon mehr wissen möchte, wer mehr Beispiele hören möchte, hört auch gerne mal rein in den Podcast Digitale Vorreiter. Das Beispiel von Continental kommt daher. Dürfen wir machen mit Vodafone. Das sind natürlich nur Beispiele, um euch mal zu inspirieren, was alles so mit IoT möglich ist. Was könnte euer Business verbessern oder erleichtern? Heutzutage kann man ja fast überall einen Sensor einbauen und irgendwie damit etwas tracken. Also, wer neugierig ist, was man also tracken kann, einfach mal nach Vodafone und IoT-Tracker suchen. Da steht eine ganze Menge. Aktuell sind sozusagen Sportwochos bei OMR. Wir hatten ja jetzt zuletzt Jan Frodeno, den Ironman, im Podcast. Jetzt heute Sebastian Kehl. Wir sind mit der Firma bei HYROX, dem Sportevent, das der Michael Trautmann und der Moritz Fürste, der ehemalige Hockey-Olympiasieger, was die unter anderem machen, also sehr viel Sport hier aktuell bei uns und deswegen passt es ganz gut jetzt mit dem Sebastian. Wir haben den Podcast eigentlich schon aufgenommen vor, ich glaube, ja, fast 6 Wochen. Da war ich in Dortmund und war dann da sozusagen aus meiner Sicht, ich bin ja eigentlich, ich verrate es nicht, sondern ich verrate am Ende, für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, welchem Sportverein ich nahestehe. Es ist aber jetzt nicht im Kern Dortmund, aber natürlich, wenn Dortmund international spielt, dann bin ich auch Dortmund-Fan. Und entsprechend war ich sehr interessiert, sehr neugierig da am Rheinlanddamm, wo die Borussia sitzt. Das alles mal anzugucken, die machen das ja wirklich extrem modern, haben ein super cooles Team um den Sebastian rum, sogar einen alten Schulfreund, mit dem ich früher mal in Essen Sport gemacht habe, habe ich wieder getroffen, der im Marketing-Team von Dortmund arbeitet. Also es war einfach ein sehr netter Nachmittag und ja, ich fand immer schon, dass der Sebastian Kehl einen sehr guten Eindruck gemacht hat, so als Spieler, als Führungspersönlichkeit, jetzt auch eine tolle Karriere sozusagen aufbaut nach dem Sport und da war ich neugierig und wir haben gesprochen über das, was er da tut, was er vorhat, wie er die ganze Branche sieht und im Sinne direkt rein in Podcast. Auf geht's! Was? Herzlich willkommen zum OMR-Podcast vom Rheinlanddamm in Dortmund. Hier ist die Geschäftsstelle vom BVB und mir gegenüber sitzt Sebastian Kehl. Moin Sebastian.
Ja, hi. Philipp, grüß dich.
Also ich hoffe, den meisten OMR-Hörern bist du bekannt, vor allen Dingen als Sportler oder ehemaliger Sportler. Deine größten sportlichen Erfolge, ich glaube Vize-Weltmeister mit der Nationalmannschaft, genau. Und Deutscher Meister im Verein.
Ja, also Nationalmannschaft war 2002 Vize-Weltmeister in Japan und Korea damals. Im Finale leider gegen Brasilien damals verloren. Und
legendäre Fehler von Oli Kahn.
Ja, ganz genau. Leider. Oli hat uns durch das ganze Turnier gerettet und leider im Finale dann gepatzt. Das war natürlich ein Highlight, trotzdem so weit zu kommen. Und 2006 war es der dritte Platz in Deutschland, eine eigene WM. Aber auf nationaler Ebene sind es die Meisterschaften mit Borussia Dortmund. 3-mal hier um den Borsigplatz gefahren.
Die Kloppo-Zeit auch.
Ja, die Kloppo-Zeit. Aber ich bin auch 2002 hier Deutscher Meister geworden. Ja. Damals noch mit unserem jetzigen Berater Matthias Sammer. Der war damals Trainer. Und ja, ansonsten kam dann irgendwann die Kloppo-Zeit und 2 Jahre hintereinander Deutscher Meister zu werden mit dem Double DFB-Pokalsieg 2012. Champions League-Finale 2013 leider nicht ganz gepackt gegen die Bayern verloren. Aber das waren so die sportlichen Highlights. Wobei, da gab es viele, viele mehr.
Ja. Und sag mal, du hast aber auch schon relativ früh angefangen, dich so für mehr zu interessieren als nur für Fußball, hatte man das Gefühl. Du hast irgendwie, bist viel auch medial aufgetreten nach der Karriere, aber auch schon während der Karriere hat man das Gefühl, du bist da irgendwie viel wachsamer oder das hat dir irgendwas bedeutet in der Vor-Instagram-Zeit.
Ja, richtig. Also ich glaube, hätte ich es damals, als der ganze Trend aufkam, noch viel intensiver betrieben, dann hätte ich heute vielleicht noch deutlich größere Zahlen. Wobei, das ist mir jetzt nicht unbedingt wichtig. Aber ich glaube, ich war damals einer der Vorreiter mit einer eigenen Homepage. Und das war total spannend, sich irgendwie mit den Fans auf diese Art und Weise auseinanderzusetzen und Termine zu posten, eigene Ansichten zu posten. Das war damals noch recht frisch. Und dann kam irgendwann das ganze Thema Facebook auf und Instagram. Und naja, ich würde mal sagen, ich habe es nie mit der Konsequenz verfolgt, weil es in meinem Leben nicht den Stellenwert hatte. Manchmal denke ich mir, ich habe ein paar Zeiten verpasst, denn wenn man aktiver Fußballprofi ist, vor allem auf dem Niveau kickt, dann hat man doch die Möglichkeit, wahnsinnig viele Menschen zu erreichen.
Absolut.
Und heute muss man einfach sagen, was die Jungs dafür für ihre eigene Marke auch tun. Wenn man sieht, Cristiano Ronaldo hat, glaube ich, 180 Millionen Follower, dann ist das schon eine ganz starke Brand. Und am Ende natürlich für den Spieler eine große Möglichkeit, auch Geld zu verdienen und stärker zu sein sogar als der Club.
Wollte ich gerade sagen, ist das nicht irgendwie, also wenn, ich meine, jetzt ist ja dein Job so, oder vielleicht erzähl mal die Geschichte zu Ende, du hast dann gespielt und irgendwann gesagt, okay, jetzt höre ich auf und dann bist du relativ, zumindest für mich, fließend übergegangen in Expertenposition im Fernsehen und dann danach auch relativ fließend hier in deine Rolle jetzt hier bei Borussia.
Ja, wenn man das fließend bezeichnen kann, dann ist es deine Ansicht. Ich glaube, es war schon auch ein Stück, weil das sind Etappen, die man geht. Also nach der Karriere wusste ich noch nicht so ganz genau, wohin meine Reise geht. Erstmal bin ich gereist, bin weg aus Deutschland und habe nahezu ein halbes Jahr die Welt erkundet, einfach Abstand bekommen wollen zwischen meiner aktiven Karriere und zwischen dem, was da noch kommen sollte. Mir war klar, dass es auf jeden Fall weitergeht. Ich hatte auch ein paar Ideen, aber ich wollte erstmal diesen Abstand gewinnen. Und da aus dieser Reise heraus, aus vielen einsamen Momenten, die ich auch hatte auf dieser Reise, teilweise mit der Familie, aber teilweise auch alleine gewesen, ist dann sozusagen die Planung der Zukunft entstanden. Und die war sehr breit, also mit Trainerscheinen, die ich gemacht habe beim DFB, so weit wie möglich bei der DFL hospitiert, beim DFB ein Jahr lang in der DFB-Akademie, ein Mentoring-Programm für ehemalige und aktuelle Nationalspieler geschrieben, einfach um da auch etwas zurückzugeben. Beim ZDF als Experte tätig gewesen. Also es war super, super breit. Ich wollte mich einfach rüsten für das, was kommt, habe Interessen in vielen Bereichen gehabt, aber wollte auf jeden Fall mich weiterentwickeln. Und dann ist irgendwann die Anfrage von Borussia Dortmund wieder gekommen.
Aber da muss man schon gefragt werden, da kann man sich jetzt nicht bewerben. Das war schon so, dass
Nee, ich habe kein Bewerbungsschreiben abgegeben. Nein, Aki Watzke und Michael Zorc haben mich irgendwann gebeten, mal in die Geschäftsstelle zu kommen und ein paar perspektivische Gespräche zu führen. Und ich habe ja weiterhin in dieser Stadt gelebt. Also ich habe hier knapp 15 Jahre gespielt und lebe seitdem hier auch weiter mit meiner Familie, auch in der Zwischenzeit. Und deswegen war der Anfahrt von zu Hause bis zur Geschäftsstelle nicht so weit. Und die Gedanken, die dazwischen waren, dann auch hier wieder anzufangen, vor allem in einer ganz spannenden neuen Position, die haben mich total gereizt. Und deswegen gab es keine großen Überlegungen, doch was anderes zu machen, wobei es auch ein paar andere Angebote gab.
War denn für dich jemals die Frage, was außer vom Fußball zu machen?
Ja, die Frage habe ich mir zwischendurch schon mal gestellt. Haben wir natürlich auch überprüft, welche Talente habe ich noch und auf was habe ich noch alles Lust. Und da gibt es sehr, sehr viel. Aber am Ende habe ich dann doch für mich erkannt, dass der Fußball und der Sport insgesamt etwas ist, was mich total reizt, wo ich, glaube ich, auch einen großen Mehrwert bringen kann, wo ich einfach auch von den Erfahrungen, die ich selber gesammelt habe, viel weitergeben möchte und dass mich dieses Business einfach total fasziniert. Und ich habe zwar auch Interesse an Architektur oder vielleicht auch an Psychologie, aber es sind trotzdem dann die sportlichen Themen, die mich immer berührt haben. Und deswegen bin ich jetzt erstmal in diesem Weg wieder eingestellt, wobei ich auch nie so ganz genau weiß, was da noch alles passiert.
Ist ja im Sport also möglicherweise relativ kurzlebig, wobei eure Führung jetzt ja schon seit Jahren konstant ist, ne?
Ich glaube, das ist ein Qualitätsmerkmal von Borussia Dortmund, dass man auf den wichtigsten Positionen einfach eine große Konstanz hat. Und wenn man Aki Watzke sieht oder auch Michael Zorc, der das jetzt über 20 Jahre macht, dann glaube ich, ist das das Fundament, auf dem Borussia Dortmund in den letzten Jahren die Entwicklung vorangetrieben hat. Und das ist auf einer Trainerposition manchmal nicht einfach. Da ist es immer ein bisschen schnelllebiger, das Geschäft. Und Spieler kommen und gehen. Aber ich glaube, auf wichtigen Positionen im Verein ist es notwendig, Identifikation mitzubringen, eine große Hingabe mitzubringen, eine Bereitschaft, auch hart dafür zu arbeiten und trotzdem auch immer wieder bereit zu sein, sich weiterzuentwickeln. Und wenn man schaut, wie sich der Club in den letzten 5 Jahren vielleicht nochmal weiterentwickelt hat oder in den letzten 10, was alles auf uns zugekommen ist hier als Club, was das Transfergeschäft angeht, aber auch Social Media und Marketing und ja, eine neue Spielergeneration, dann ist es ein total spannendes Unternehmen und Menschenführung, Leadership Skills spielen eine ganz große Rolle.
Kennst du aus dem Kopf auswendig die Umsatzzahlen oder Ergebniszahlen und so von Dortmund? Ist das ein Thema, was dich interessiert? Oder bist du, sagst du, eher das Sportliche?
Ja, das hängt natürlich alles mit uns auch zusammen. Also ich kenne schon unsere Bilanzen und weiß, wo wir unsere Umsätze generieren und wie stark das Transfergeschäft natürlich auch das beeinflusst. Aber am Ende wollen wir erfolgreich sein. Dafür braucht man viel Geld. Deswegen hat sich auch das Geschäft insgesamt ein Stück weit verlagert. Wir müssen neue Erlöse erzielen, denn Marketing, Ausland, Internationalisierung und Digitalisierung, das sind also diese Schlagworte im Moment, die spielen auch für einen Fußballclub eine entscheidende Rolle, um die Spielergelder zu bezahlen, denn die sind in den letzten Jahren auch rasant gestiegen. Also eigentlich habe ich ein paar Jahre zu früh aufgehört, muss ich sagen. Aber Michael Zorc sagt mir immer, das ist die das Problem der frühen Geburt. Ich bin zwar erst 4 Jahre raus, aber es hat sich doch in den letzten Jahren einiges getan.
Krass, ne? Also gehaltlich, aber halt auch, was du gerade sagst, schon markenmäßig.
Ja, auch Ablösesummen. Ich meine, 222 Millionen für Neymar irgendwann mal zu bezahlen, hätte ich mir nie vorstellen können. Da war Ronaldo eigentlich mit 100 Millionen immer so der Deckel der ganzen Unternehmung, wo wir auch gesagt haben, kein Mensch wird mehr bezahlen für einen Spieler.
Guckst du jetzt, also versuchst du zu verstehen, warum ist das so? Also ich meine, dahinter stehen ja vor allen Dingen auch irgendwelche Fernsehrechte häufig oder irgendwie Einzelpersonen oder einzelne Effekte. Also gehst du da tiefer rein und versuchst komplett wirtschaftlich zu durchdringen, warum zahlen die jetzt so viel für den? Wie wird das refinanziert? Wer hat daran Interesse? Also Stichwort jetzt auch irgendwie Paris, das ist schon so auch dein Thema.
Es ist nicht mein primäres Thema, aber natürlich beschäftige ich damit. Wir haben in Deutschland die 50+1-Regel, wir haben in anderen Ländern ganz andere Rahmenbedingungen und deswegen auch große Investorenmodelle und dann auch ja teilweise Scheichs, die wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, um solche Spieler zu verpflichten. Das Geschäft hat sich einfach verändert. Wir müssen natürlich trotzdem lernen, damit umzugehen, auch konkurrenzfähig zu bleiben. Das Financial Fairplay, das die UEFA eingeführt hat, spielt dabei eine große Rolle.
Solange es das einigermaßen überhaupt gelebt wird, oder? Das
ist ja, solange es gelebt wird, ja. Es gibt ja auch da wiederum irgendwelche windigen Themenfelder, die vielleicht irgendwie versuchen, die Zahlen dann ein wenig zu drehen oder positiv darzustellen. Also so weit in der Materie bin ich dann doch nicht. Aber natürlich müssen wir auf den Haushalt achten. Wir müssen zusehen, dass wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Wir haben auch in der Vergangenheit hier bei Borussia Dortmund mal eine schwierige Zeit gehabt. Und deswegen haben wir seitdem eigentlich versucht, immer den richtigen Weg zu gehen und das auch wirtschaftlich gut zu tun.
Denkst du auch so, oder sind so für dich so TV-rechte Perioden so klar im Kopf, dass du weißt, weiß nicht, jetzt nächstens Frühjahr gibt es irgendwie entweder einen neuen großen Vertrag oder vielleicht nicht oder so? Ist dir das auch so klar? Also wird das hier regelmäßig auch diskutiert oder schwebt das ein bisschen über euch?
Nee, das kriege ich natürlich auch mit. Wir sitzen ja regelmäßig mit Matthias Sammer, mit Michael Zorc und vor allem mit Aki Watzke zusammen und da sind natürlich solche Themen auch Bestandteil und welche Erlöse werden wir in den nächsten Jahren erzielen? Wohin kann sich der neue TV-Vertrag hinentwickeln? Was machen die anderen Länder? Christian Seifert habe ich unter der Woche auf einem Kongress getroffen. Also ich bin nicht in allen sportpolitischen Themen drin. Ich bin auch ganz froh drum. Ich bin auch mehr auf der sportlichen Seite. Aber es sind trotzdem Themenfelder, die uns bewegen, weil wir müssen natürlich schon schauen, inwieweit haben wir ein Budget zur Verfügung, auch die Kaderplanung voranzutreiben. Ohne Geld werden wir sozusagen auch nicht unbedingt besser und wir müssen natürlich auch schauen, was macht der Markt und wie wollen wir uns als einer der Top 10 Clubs in Europa behaupten?
Ist es denn so, dass du auch gefragt bist, Mensch, also du bist ja fürs Sportliche zusammen mit Michael Zorc verantwortlich, wenn ich das, ne, kann man so sagen, dass du sagst, okay, der Kollege bringt uns in 2 Jahren die Ablösesumme, der bringt uns die, das ist ja schon ja, wichtige Stellschrauben, also und gerade bei den heutigen Ablösesummen, dass man schon weiß, Kehl hat gesagt, für den können wir 30 Millionen einplanen, oder ist das irgendwie, wie greift man diesen Wert? Also da laufen ja Werte rum, für die du verantwortlich bist, aber die sind halt eigentlich recht schwer zu greifen, also
ja, also natürlich hat man erstmal eine kurzfristige Kaderplanung, die darauf basiert, die kommende Saison voranzugehen. Die ist jetzt abgeschlossen. Ab dem 2. September hat der Transfermarkt geschlossen, sodass wir jetzt bis zum Winter erstmal Ruhe haben. Unsere Mannschaft steht sozusagen. Aber natürlich hat man auch eine mittelfristige und eine langfristige Kaderplanung. Man überblickt die einzelnen Jugendmannschaften U17, U19, U23. Man schaut sich die Top-Talente an. Wir haben diesbezüglich auch mit Otto Addoje jemanden eingestellt, der sich ausschließlich um diese Top-Talente kümmert, um zu sagen, okay, wer kann in den nächsten 1-2 Jahren derjenige sein, der vielleicht nachrückt? Und dann versucht man natürlich, so eine Position nicht doppelt zu besetzen oder dreifach. Also das sind einfach Kaderplanungsthemen, die eine mittelfristige Perspektive haben. Und dann überlegt man natürlich trotzdem, wie kann man das ergänzen und welche Scouts schickt man wohin, um vielleicht den nächsten das nächste Top-Talent zu finden. Und trotzdem kalkuliert man nicht mit Ablösen, die man vielleicht generiert, weil im Fußballgeschäft geht es doch dann manchmal sehr, sehr schnell. Eine Verletzung eines Spielers kann auch schnell dazu führen, dass der Spieler im Sommer nicht zu transferieren ist. Aber natürlich haben unsere Top-Spieler allesamt einen Wert und der hat sich über Jahrzehnte hinweg aufgebaut. Und ich glaube, dass der, wenn man das Umfeld im Fußball als realistisch bezeichnen darf, im Moment zumindest realistisch ist, dahingehend, dass wir sagen, okay, der eine oder andere wird, wenn er denn mal gehen sollte, zumindest roundabout diesen Erlös bringen.
Aber jetzt gibt's hier einen schönen Übergang, zwar von Top-Talenten zu Instagram. Ich habe geguckt, du selber hast einmal gerade schon 50.000 ungefähr, die dir folgen bei Instagram. Aber euer Top-Talent haben wir gerade aber nachgeschaut. Ich glaube, aktuell U19-Spieler, ne? Youssef Moukoko, spricht man so aus, hat irgendwie schon 350.000 Instagram-Follower. Also der ist so der ganz große Name. Wie eng bist du an so jemandem dran und freut dich das? Oder denkst du dir, scheiße, er sollte lieber nicht so viel posten oder so?
Wir lernen damit umzugehen im ganzen Unternehmen hier. Wir haben eine eigene Social-Media-Abteilung, wir haben eine große Kommunikationsabteilung. Allesamt arbeiten natürlich an dem Ziel, sowohl den Spieler mitzunehmen und ihm auch darauf aufmerksam zu machen, dass er, wenn er Dinge postet, nicht mehr alleine auf dieser Welt ist, sondern dass Dinge ruhig einen Übertrag haben und es auch im Negativen sein kann. Deswegen versuchen wir alle ein Stück weit die Spieler auch dahin ein wenig mitzunehmen und auch klare Guidelines zu haben. Aber bei Moukoko zum Beispiel, ich meine, der ist 14,5. Der Junge spielt zwar jetzt schon U19, aber er ist noch sehr jung. Er hat trotzdem diese Followerzahlen. Das zeigt natürlich, dass um diese jungen Spieler herum aber auch ein Hype entsteht, mit dem nicht jeder zurechtkommt und wo man wirklich auch darauf aufpassen muss, dass man die Spieler wirklich auch mitnimmt, schützt, sie auch vor manchen Dingen auch bewahrt. Und dass sie doch recht schnell auch verstehen, dass das Rad sich auch in die andere Richtung drehen kann. Denn viele denken immer, naja, alle Medien sind immer nur positiv. Aber das kann auch manchmal kippen. Und aus einem solchen positiven Flow kann auch irgendwann mal ein Shitstorm entstehen. Und damit muss auch jeder leben können.
Aber ich habe gesehen selber, dass du also bei Instagram zwar also da ab und zu postest und so und irgendwie 50.000 Menschen dir folgen, aber du selber folgst niemandem. Wie kann das denn sein?
Ja, siehst du. das kannst du gar nicht verstehen, ne? In der Welt, in der du lebst.
Also du surfst einfach immer Profile direkt an, kann man ja auch, oder ist das irgendwie so, dass die ganzen großen deutschen Hip-Hopper, die haben auch alle null Follower, aber...
Siehst du das? Vielleicht hast du schon abgeschaut, aber nein, das war eigentlich nicht der Grund. Ich mache es bis zum gewissen Grad gerne, aber ich versuche trotzdem die normale Kommunikation, die darauf besteht, dass man sich mit Menschen noch trifft und mit denen sich unterhält und auch immer noch fragt, immer, was hast du gemacht, wo warst du heute oder wo warst du am Wochenende und was machen wir denn morgen? Für mich ist der soziale Umgang einfach miteinander sprechen, auch noch telefonieren und sich austauschen.
Aber ich finde, du siehst ja auf der einen Seite total auch diese Relevanz, sagst du ja gerade selber, dass man damit umgehen muss. Aber auf der anderen Seite, für dich persönlich hast du es nicht so gerne, aber dass du sagst irgendwie...
Ich bin jetzt nicht derjenige, der der ganzen Welt auch immer wieder zeigen muss, wo ich gerade meinen Kaffee trinke. Und ich möchte auch mein Privatleben und auch meine Familie ein Stück weit davor bewahren, weil ich einfach sage, okay, ich bin bis zu einer gewissen Zeit, bis zum gewissen Bereich öffentlich und davon habe ich auch mein ganzes Leben partizipiert und deswegen ist auch okay, dass ich Kritik einstecke für schlechte Leistungen, die ich in der Vergangenheit vielleicht mal gebracht habe oder für Dinge, die jetzt nicht so optimal laufen. Man sitzt mit im Boot, man ist verantwortlich und deswegen ist Medien auch ein Teil unseres Geschäfts. Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, in meinem Privatleben dort eine Grenze zu setzen und ich versuche Menschen ein Stück weit daran teilzuhaben, weil ich glaube, es gehört heute auch ein Stück weit dazu, als einer der neuen Generation vielleicht in diesem Bereich Manager dann auch dieses Medium zu nutzen und auch die Menschen mitzunehmen. Aber ich möchte das nur bis zum gewissen Grad. Und ich sehe auch die Entwicklung der Spieler in diesem Bereich, nicht in allen Bereichen positiv, muss ich auch so sagen. Weil manchmal komme ich in eine Kabine nach einem Spiel und wenn du mich jetzt fragen würdest, haben wir heute gewonnen oder verloren, würde man es nicht unbedingt direkt wissen, weil alle doch dann schon relativ zügig an ihrem Telefon sitzen und entweder die Bilder rausschießen oder schauen, welche Bewertungen es gibt. Und also früher hätte man, glaube ich, festgestellt, ob man ein Spiel gewonnen hat oder verloren hat, weil dann wäre eine andere Stimmung gewesen in beide Richtungen. Aber die Spielergeneration hat sich verändert. Ich möchte nur nicht, dass wir auf Grundwerte, die für mich einfach extrem wichtig sind, wie Teamgeist und Zusammengehörigkeit und auch ein Gedanke für den Nebenmann, dass wir davon abkehren, weil die Gefahr in meinen Augen besteht bei dem Thema Social Media, dass man irgendwann einfach nur noch auf sich selbst bestimmt ist und nur noch an seine eigene Marke denkt und das Große und Ganze und das Team vor allem vernachlässigt. Und das finde ich eigentlich nicht gut.
Aber es gibt ja für dich zumindest einen Vorteil, stelle ich mir vor. Ich meine, du bist jetzt ja auch für Scouting und für Auswahl von Spielern mitverantwortlich. Früher hat man sich das dann irgendwie am Spielfeld angeguckt und dann hat man jemandem gegenüber gesessen und dem vor den Kopf geguckt und den ein bisschen gefragt. Und dann musste man sich überlegen, gebe ich jetzt viel Geld aus für diese Person, ja oder nein?
Ja.
Heutzutage hast du zumindest die Dimension, wo du sagen kannst, okay, was hat denn der in den letzten Jahren so gepostet und was hat denn der so quasi von sich öffentlich gemacht, und du hast ein ganz anderes Bewertungs, eine ganz andere Bewertungsmöglichkeit dazu. Nutzt du das? Also guckst du den an und den wollen wir jetzt vielleicht holen? Schaue ich mir mal dessen Instagram durch oder so?
Ja, natürlich ist das eine Möglichkeit, in unserer Scouting-Abteilung den Spieler zu bewerten. Auch zu sehen, was macht er, wie oft postet er was, in welchem Umfeld macht er das, welche Interessen hat er. Also wir nutzen es schon, aber nochmal am Ende, wenn der Spieler dann hier sitzt und man unterhält sich mit ihm, man beschäftigt sich mit seinem Umfeld, mit seiner Familie, mit seinen Brüdern, trifft Menschen, die ihn kennen, glaube ich, wird das Bild dann rund. Also allein auf Social-Media-Maßnahmen heraus würde man niemals einen Transfer tätigen oder auch nicht tätigen.
Das ist ja, ist ja nicht ungefährlich. Ne? Ich meine, auf der einen Seite ist es jetzt irgendwie cool, jemanden zu haben, der so richtig viele Follower hat, weil der eure Marke mit nach vorne zieht. Und da gibt es so Effekte, irgendwie Japaner kommt und dann ist ganz Japan sozusagen, folgt euch dann indirekt über diese Person. Aber auf der anderen Seite haben die mittlerweile auch so eine Macht. Ich habe jetzt vor kurzem in der NFL diesen Fall von Antonio Brown verfolgt. Hast du das auch verfolgt? Und so ein Spieler, der mehr oder weniger über Social Media Posts sich aus dem Verein freigepresst hat und dann einen neuen Vertrag genommen hat. Also am Ende jemand, der die Öffentlichkeit aktiv nutzt und die auch selber herstellen kann, jederzeit nach Wunsch, und da eine neue Machtposition mit hat. Also macht man sich auch manchmal Sorgen, denkt sich, okay, da kommt jetzt einer mit so einem riesen Followership. Wollen wir den eigentlich wirklich haben?
Also die Entscheidung, die ich jetzt samt alle mitbekommen habe in dieser Rolle, und ich glaube, das war in der Vergangenheit nicht anders, die basieren auf sportlichen Charaktereigenschaften, auf dem Mehrwert, den er uns im Stadion da drüben bringt, nicht unweit von dem, wo wir jetzt gerade sitzen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn er seine Leistung auf dem Platz nicht bringt, wenn er das Potenzial nicht hat für Borussia Dortmund, einen Mehrwert zu bringen, dann glaube ich, würden ihm seine Followerzahlen würden uns auch nicht gerecht werden. Denn ich glaube, es gibt Größenordnungen und es gibt auch Vereine, die vielleicht einen größeren Wert darauf legen, am Ende Trikots zu verkaufen und auch damit vielleicht die Öffentlichkeit ein wenig anzukurbeln. Aber wir wollen hier ehrlichen, guten Fußball sehen. Und natürlich gehört das Thema Internationalisierung auch für uns dazu. Natürlich hatten wir mit Shinji Kagawa oder mit Christian Pulisic auch Spieler, die im Ausland unheimliche Beliebtheit hatten und die uns sicherlich auch geholfen haben, die Märkte zu erreichen. Aber wenn wir nicht erfolgreich wären, dann würde sich in Asien oder in den USA auch keiner für Borussia Dortmund interessieren. Also deswegen müssen wir zusehen, dass wir sowohl international in der Champions League als auch national um die Meisterschaft herum erfolgreich sind.
Hinweis auf unseren Partner SalesViewer. Die Kollegen helfen euch, gerade im B2B-Bereich, neue Kunden zu finden. Wie geht das? SalesViewer wird in eure Website eingebaut und dann kann man schauen, wer eure Website besucht hat, sozusagen nicht personenscharf, auch alles legal natürlich, aber man kriegt dann zum Beispiel ein Gefühl dafür, von welchen Firmen Menschen eure Website besucht haben, kann dann entsprechend darauf reagieren. SalesViewer wird eingesetzt von Firmen wie Statista, wie StepStone, wie der Deutschen Messe, also alles, auch Firmen, die in einem B2B-Kontext operieren. Wenn ihr da Vertrieb macht, prüft, ob SalesViewer euch möglicherweise helfen kann. Wir haben die Kollegen in diesem Jahr bei OMR beim Festivalzug einer von drei Companies to watch erklärt, weil wir wirklich die Lösung im B2B-Bereich, im Vertriebsbereich sehr hilfreich finden. Kennen das Team, gute Leute, einfach mal ausprobieren oder ansurfen, die Webseite salesviewer.com. Auf geht's. Wenn man jetzt mal so hart businessmäßig spricht, wer ist eigentlich jetzt dein Kunde so gesehen? Also ist dein Kunde der Spieler hier, den du irgendwie in den Griff kriegen musst und den du auch irgendwie servicen musst oder besorgen musst? Oder ist es irgendwie eher der Fan? Oder eigentlich, wenn man sich anguckt, wo das meiste Geld herkommt, sind es ja die Fernsehsender, die eure. Also wen empfindest denn du so als Kunde, wenn du morgens aufstehst?
Also wenn ich morgens aufstehe, der erste Kunde sind erstmal meine Kinder, meine Frau. Ja, und dann fahre ich dann hierher oder ich fahre zum Training. Also ich würde die Spieler nicht als Kunden bezeichnen. Die Spieler sind ein Teil unseres Unternehmens. Wir reden gerne von der BVB-Familie und natürlich haben wir ganz viele Mitarbeiter, teilweise sogar bis an die 1000 Mitarbeiter hier im Unternehmen. das ist ein Riesenladen. Aber wir sehen uns trotzdem irgendwie in einem Boot sitzend, auch wenn die Abteilung Sport an wenig ausgelagert ist, muss man schon sagen. Und die Spieler natürlich auch eine exponierte Stellung haben. Aber am Ende versuchen wir natürlich ein tolles Produkt abzuliefern. Das heißt, das ist der Zuschauer, das ist der Fan, das sind sicherlich die Partner, Sponsoren und
stimmt, ja, muss
ja, man nicht vergessen. Also wir haben, es ist eine Riesenmaschinerie, die im Fußball sozusagen Menschen bewegt, Gelder generiert, eine riesige Unternehmung.
Aber es ist man so ab und zu zwischen verschiedenen Fronten, dass man irgendwie das Gefühl hat, aus Sponsorensicht wäre der Transfer super. Also ein Kunde, hast du gerade gesagt, ein Sponsor. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ist dann aus sportlicher Sicht, denkst du, ja, könnte, aber also ist man da manchmal so, dass man...
Ja, aber auch nicht. Also genauso wie bei den Followerzahlen würden wir keinem Sponsor die Möglichkeit geben, einen Spieler hierher zu holen, von dem wir nicht sportlich überzeugt sind. Also das wird nicht funktionieren. Wir hoffen, dass wir die Spieler finden, die am Ende die Sponsoren auch überzeugen. Und wenn man mal unsere Transferpolitik jetzt seit dem Sommer anguckt, mit einigen deutschen Nationalspielern und ehemaligen deutschen Nationalspielern, ich glaube, da hat sich kein Sponsor beschwert. Deswegen geht das mehr in die Richtung.
Aber auch schon generell, also das ist eine Frage. Du bist ja auch für den Jugendbereich mitverantwortlich, ne?
Ja, nee, Lars Ricken ist eigentlich derjenige, der den NLZ-Bereich verantwortet. In der Gesamtverantwortung steht mich als Hawk oben drüber, aber natürlich kriege ich viele Dinge mit.
Weil ich verfolge jetzt immer, dass viele Vereine auch, sagen wir mal, sehr viel Wert auf das Thema Jugendarbeit, Akademie und so legen. Aber eigentlich ist auch da so eine wirtschaftliche Betrachtung, macht es ja so viel Sinn eigentlich gar nicht, weil man sich anguckt, wie viele Leute da rauskommen am Ende, die dann auch wirklich in der Profimannschaft mitspielen können, ist es ja total vernachlässigenswert. Wann ist das letzte Dortmunder Eigengewächs sozusagen hier aufgelaufen als Profi?
Ja, wir hatten schon ein paar Eingewächse, je nachdem, ab welchem Jahrgang man ihn als Eingewächs nimmt. Aber ein Jakob Brun-Larsen ist zum Beispiel ein 15-, 16-Jähriger gekommen, Pulisic auch. Gut, Sancho ist ein bisschen später dazu gekommen. Mario Götze ist sicherlich das hier, okay, was mir jetzt so sofort einfällt. Aber wir haben viele junge Talente, die den Weg durch die BVB-Jugendmannschaften gegangen sind. Natürlich diskutieren wir immer, das ist der Begriff der Durchlässigkeit, so nennt man ihn. Wie durchlässig ist der Jugendbereich in den Profibereich? Das ist natürlich bei Borussia Dortmund auch ein bisschen schwerer. Weil absolut, der Spagat zwischen U19 oder U23, in der wir uns bewegen, und dann Champions-League-Niveau ist natürlich, der Step ist extrem groß. Wenn man also die Profimannschaft auf diesem Niveau hat, müssen die Jungs natürlich in jungen Jahren schon absolut fertig sein, in allen Belangen, um dann auch bei den Profis mithalten zu können. Und deswegen, glaube ich, ist es unser Ziel, natürlich die Jungs weiter optimal zu betreuen und ihnen alle Möglichkeiten zu geben, sich zu entwickeln. Aber uns ist auch bewusst, dass wir ganz viele Spieler dahin entwickeln, dass sie bei anderen Vereinen unterkommen, dass sie in der zweiten Liga den nächsten Schritt machen und dass sie dann vielleicht in der ersten Liga
aktiv werden. Was aber wenig bringt. Ne? Also eigentlich, wenn man hardcore rangeht, dann müsste man sagen, okay, das ganze Geld für die Jugendarbeit, was bringt das? Wahrscheinlich wenig, weil es kommt einer durch und dann nehmen wir doch lieber noch mehr Geld ins Scouting und kaufen 17-Jährige.
Aber zum Glück betrachten wir hier nicht alles nur wirtschaftlich, sondern wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Region und gegenüber vielen Jugendlichen, die hier mit Leib und Seele Fußball spielen, in jungen Jahren anfangen und Eltern und auch einer gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber der Stadt. Und wir haben den e.V. und wir haben andere Abteilungen mit Tischtennis und mit Handball. Also wenn wir alles nur noch wirtschaftlich begreifen im Leben, möchte ich mich nicht drauf einlassen.
Das ist ja eine faire Antwort. Ich meine, als Wirtschaftspodcast muss ich mal nachfragen. So ein bisschen.
Ja, okay, kein Problem.
Denn eigentlich ist es ja, ich höre das ja häufig, es ist ja nicht bei euch nur so, dass jetzt irgendwie viel von Jugendarbeit und so gesprochen wird und da viele Millionen reinfließen und dann fragt man sich so, okay, und was bringt das jetzt genau wirklich für das Business? Weil da kommt dann noch eh keiner raus, dann könnte man das Geld ja auch woanders reinpacken. Ne? Also das ist ja ein
Aber wenn Gedanke. Es nur ab und an mal gelingt, jemanden aus dem Jugendbereich
klar,
nach oben zu bringen,
der dann 15 Millionen bringt, klar.
Dann,
oder halt spart, so dann gesehen. Ne?
Ist das Ding bezahlt.
Ja.
Aber wir machen uns viele Gedanken und ist jetzt regelmäßig mit Lars zusammen oder wir haben ein eigenes Bildungsprogramm, wo wir die Jugendlichen auch während ihrer Zeit im Jugendbereich auf der fußballerischen Ebene, aber auch außerhalb der fußballerischen Ebene begleiten, mit Sprachen, mit Kochkursen, mit schulischen Begleitungen. Und also das ist ein großes Thema für uns, spielt eine große Rolle. Und Dortmund wird auch immer der Club sein, der Platz hat für junge Top-Talente, die den Weg gehen wollen und auch immer wieder die Strukturen hat, genau das zuzulassen. Und deswegen vielleicht ein bisschen innovativer, vielleicht ein bisschen kreativer, vielleicht ein bisschen jünger und frischer als der eine oder andere Club.
Wie muss man sich das eigentlich generell so vorstellen, jetzt sozusagen being Sebastian Kehl 2019? Also du stehst morgens auf, dann hast du erstmal Family und dann fährst du entweder zum Training und guckst dir die Profis an oder du fährst hier auf die Geschäftsstelle und dann hast du Business-Themen. Schreib mal so ein bisschen.
Ja, so einen richtigen Tagesablauf kann ich gar nicht schildern, weil der jeden Tag aufs Neue irgendwie unterschiedlich ist. Die Aufgabe ist total vielfältig. Aber ja, ich habe zwei Büros, einmal hier in der Geschäftsstelle. Und ich habe ein Büro drüben am Trainingsgelände. Und wenn Training ist, bin ich drüben und dann auch Ansprechpartner für die Spieler, also für den Trainer. Ich schaue mir fast alle Trainingseinheiten an, um einfach auch nah an der Entwicklung der Spieler zu sein, um das, was ich mein ganzes Leben gemacht habe, auch irgendwie zu spüren und weiterzugeben. Bin natürlich ganz nah am Trainerteam dran. Wir diskutieren und organisieren und planen. Und dann wird der ganze Laden drüben muss ja auch organisiert und strukturiert und auch geführt werden. Und das ist die medizinische Abteilung, Reha, Fitness. Wir arbeiten ja 25 Leute drüben jeden Tag. Und all die brauchen natürlich auch eine gewisse Art von Führung. Und das ist dann schon sehr umfangreich, was da auch an Schnittstellen aus der Geschäftsstelle dann raus, aus dem Marketing, aus der Kommunikation kommt. Und so ist der Tagesablauf drüben relativ nah um das Training herum gestaltet und viele Einzelgespräche oder man sitzt mit dem Kapitän oder dem Mannschaftsrat zusammen. Aber Michael Zorc ist dann häufig auch dabei oder der Head of Scouting und dann sitzen wir dort zusammen. Also das ist eigentlich der Part drüben und sobald man dann hier in die Geschäftsstelle kommt, ja, gibt es vielfältige andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Mit
Scouting auch sowas?
Scouting auf jeden Fall, klar. Wir machen uns jetzt schon wieder Gedanken, wo können wir den nächsten Schritt machen? Wo ist unser Potenzial? Wo haben wir vielleicht Talente, die wir relativ früh auch kriegen müssen? Denn der Markt wird immer verrückter. Alle haben mittlerweile Zugriff auf diverse Online-Scouting-Plattformen. Und also man muss, früher konnte man vielleicht mal jemanden noch mit 19 finden, den die Welt noch nicht kannte. Das ist heute nicht mehr möglich, sodass man viel früher sozusagen an den Spieler, an sein Umfeld rangehen muss, um das Risiko vielleicht auch ein bisschen erhöht, weil man sagt, vielleicht packt das nicht, aber man muss sehr viel früh schon auch viel Geld in die Hand nehmen. Und deswegen muss man die Strukturen auch danach ausrichten. Wenn wir 16-, 17-Jährige holen, dann müssen wir als Borussia Dortmund auch in der Lage sein, genau die Spieler in dem Alter auch abzuholen, weil die sind ja noch lange nicht fertig in ihrer gesamten Entwicklung, sowohl sportlich als auch persönlich nicht. Also wir müssen Persönlichkeitsentwicklung vorantreiben. Wir sind halt nicht der Club, der einfach 28-Jährige verpflichtet, die im Grunde genommen schon alles erlebt haben, die auch ganz anders zu führen sind, sondern wir werden immer wieder auch junge Spieler dabei haben, die wir begleiten müssen auf ihrem Weg.
Guckst du dir an, wie so amerikanische Sportmanager sozusagen über ihre so sehr datengetriebenen Ansätze, dass die teilweise die Sportarten verändern? Im Basketball waren früher alles so Slam-Dunk-Typen, jetzt sind auf einmal alle so Dreierschützen. Man hat sich genau überlegt, eigentlich macht es viel mehr Sinn, Dreierschützen einzustellen oder die Wahrscheinlichkeit und so weiter. Also man geht da sehr zahlenorientiert dran. Im Baseball gibt es sogar Kinofilme, wie die das verändert haben durch Zahlen und Analysen und so. Und dass du dir auch überlegst, wie können wir mit Innovationen, mit neuen Ideen, neuen Metriken vielleicht Scouting, also die Wertschöpfung verbessern?
Ja, definitiv. Das ist etwas, was wir gerade auch aktuell sehr sehr intensiv diskutieren. Künstliche Intelligenz, wo können wir in dem Bereich noch besser werden? Wie können wir Daten nutzen? Habe ich jetzt irgendwas gesagt, was ich nicht sagen durfte? Nein, also natürlich. Ich meine, ist doch klar, dass wir uns auch mit der Zukunft beschäftigen müssen. Und wir kriegen einen Wust an Daten zugesendet. Und wir haben alle Möglichkeiten, auf Daten unserer Spieler, Tracking-Daten zuzugreifen. Und
Welche guckst du dir als erstes an, also wenn das Spiel vorbei ist, wenn du den neuen Spieler zum ersten Mal siehst, guckst du dir an Laufleistung oder guckst du dir an, was sind so die drei Sebastian Kehl Preferred KPIs?
Also natürlich ist die Sprintgeschwindigkeit etwas, was man im vorderen Bereich schon genauer beurteilt. Gesamtlaufleistung ist auch etwas, wobei das auch positionsspezifisch ist. Also ein Stürmer, ein Innenverteidiger werden nie so viel laufen wie ein defensiver Mittelfeldspieler. Irgendwann gibt es Erfahrungswerte, wir erstellen Profile und schauen dann natürlich auch nach, was muss der Spieler auf dieser Position alles können und wie schnell soll der sein, wie groß soll der am besten sein und wie torgefährlich am besten auch noch. Also das ist unser tägliches Brot, um am Ende aus diesen ganzen Spielern, die ja weltweit für uns verfügbar sind, denn man hat mit diesen Plattformen einfach Möglichkeiten, alle
das
Spieler
irgendwie zu schauen. Oder wie heißen die denn?
Ja, Opta ist ein Datenlieferant, aber es gibt Y-Scout und Instat und alle Möglichkeiten, um die Spieler dort, alle möglichen Spiele auch zu schauen und Spieler individuell zu verfolgen. Das Problem ist nur, dass sie das alle tun mittlerweile und deswegen hat man diesen Wettbewerbsvorteil nicht mehr. Also deswegen braucht man am Ende trotzdem noch gute Scouts, die in der Lage sind, die Dinge zu filtern und dann auch rausfahren. Und wir haben über 20 Scouts, die hier beim BVB jedes Wochenende unterwegs sind, die Spieler sich live anschauen. Denn manche Dinge bekommt man einfach nicht über Daten. Eine Körperhaltung, eine Reaktion nach einem Fehlpass, Mentalität. Wie geht er damit um, wenn er mal in Fehlpass spielt oder wenn er vom Trainer angeschissen wird. Es sind Dinge, die kann man nicht durch Daten. Also eine gewisse Empathie und eine gewisse Menschenkenntnis ist absolut notwendig, um einen Spieler gesamtheitlich auch einschätzen zu können.
Sind denn bei den Scouts oder bei den Verantwortlichen da auch, sagen wir mal, jetzt wirklich Menschen, deren Berufsbackground ist gar nicht vielleicht Fußball ist, sondern vielleicht eher, sagen wir, Unternehmensberatung oder sogar Mathematik oder irgendwas, wo man das Gefühl hat, das sind Leute, die überhaupt auf neue Ideen kommen. Wonach könnte man eigentlich suchen? Denn, sagen wir mal, ich glaube, Fußballer oder Fans, die haben alle denselben Impuls. Ne? Man guckt mal, wie viel läuft er denn oder wie schnell ist er denn? Aber dadurch, dass es wahrscheinlich Barcelona und Bayern und Gladbach und alle gleich machen, muss ja irgendwer kommen und sagen, okay, lass uns doch mal nach dem und nach dem und nach dem gucken. So war es ja irgendwie im Baseball auch. Da kam jemand, der hatte eine vollkommen andere Idee, wonach man suchen musste in diesem Datenpool, um dann jemanden zu entdecken, der das Besondere kann und der dann vielleicht mehr zum Gewinnen beiträgt als vorher gedacht.
Ja, also kommst du nochmal mit den amerikanischen Sportarten. Ich glaube, dass eine Vielzahl an amerikanischen Sportarten anders sind wie Fußball. Sie sind deutlich statischer, sie sind planbarer, sie sind vorhersehbarer und es ist, glaube ich, leichter, eine Position durch eine andere zu ersetzen. Wenn wir aber einen Spieler kaufen, dann müssen wir natürlich trotzdem gucken, wie ist das Gesamtkonstrukt? Passt dieser Spieler zu den anderen Spielern, die wir haben? Hat er die gleichen Eigenschaften? Hat er vielleicht Konträre? Passt es zum Trainer? Welche Philosophie hat der Trainer? Welche hat der Verein? Also es ist eine Vielzahl an Eigenschaften und an Überlegungen, die dann dazu führen, eine Entscheidung zu treffen. Und nicht jeder Spieler, der gut ist, passt auch bei jedem anderen Club rein, weil vielleicht auf der Position ist schon jemand oder sie haben ein anderes Potenzial oder spielen ein anderes System. Also man muss für sich ganz genau selber entscheiden am Ende, was mache ich aus diesen Daten, was mache ich aus diesen ganzen Erkenntnissen, die ich gezogen habe und was ist mir das am Ende wert? Das ist ja das Nächste.
Das ist eine Schicht über der Plattform. Also man hat auf einer Seite die ganzen Daten, Informationen, von denen du gerade meinst, die gibt es halt überall und dann gibt es so eine eigene Schicht, die man sich selber baut und man sagt, okay, jetzt muss ich besonders geschickt sein, daraus das für mich Beste raus zu extrahieren.
Definitiv, ja. Also da kommen ganz viele Überlegungen noch zustande, die fernab dieser ganzen Daten am Ende zur Entscheidung führen.
Und dann sitzt man in so Workshops und dann gibt es eine PowerPoint-Präsentation und dann stellt einer eurer Kollegen das so vor und sagt, den habe ich gesehen und dann passt in folgenden Dimensionen. Und
ja, dafür haben wir ja unsere Scouting-Abteilung, unseren Head of Scouting, der sich darum kümmert, der Shortlisten erstellt und der dann auch immer wieder natürlich zum Gespräch lädt und auch immer wieder zeigt, pass auf, wir haben da jemanden gefunden oder wir könnten uns das vorstellen oder was passiert, wenn auf der Position was passiert. Die Jungs müssen ja immer vorbereitet sein. Das heißt, wenn im Sommer einen Tag vor Transferende ein Spieler sich einen Kreuzbandriss holt auf der Position, und dann müssen wir ja vorbereitet sein. Das heißt, wir müssen dann eigentlich schon wissen, okay, wen holen wir jetzt? Das nennt man manchmal Schattenkader. Also das heißt, man hat trotzdem den einen oder anderen in der Hinterhand und das ist eine Aufgabe der Jungs, die manchmal auch nicht ganz einfach ist.
Aber mittlerweile hat man das Gefühl, so dieser berühmte Kaderplaner-Begriff oder generell so Scouts, die entwickeln jetzt ja auch einen krassen Eigenwert. Ne? Früher waren das halt, sagen wir mal, Altstars häufig oder solche, die man sagte, Mensch, mach das mal so, die irgendwie im Vereinsumfeld waren. Und jetzt hat man das Gefühl, das sind dann schon Leute, die teilweise ja wirklich riesige Werte erzeugen können. Und ich glaube, euer legendärer Ex-Scout ist jetzt Vorstand bei Stuttgart geworden, ist das richtig? Mhm. Über AS London. Und da gibt es ja verschiedene Wege, wo man so sieht, wow, da gibt es auch eigentlich Scouts, die man, wo man sagt, ja, ist halt Scout, jetzt richtig Relevanz aufgebaut haben. Siehst du das in Zukunft noch mehr?
Da bin ich vielleicht auch ein bisschen oldschool, aber ich glaube, am Ende ist das noch eine Teamarbeit und das spüre ich hier ganz besonders. Es ist nicht nur einer, der eine Idee hat, sondern am Ende sind es ganz, ganz viele Menschen, die Köpfe zusammenstecken und am Ende muss natürlich eine Entscheidung getroffen werden. Aber es bleibt ein großes Teamwork es wird nie ein einziger sein, der alles so beeinflusst. Es gibt Leute und deswegen ist es auch wichtig, dass man in einer solchen Abteilung, aber glaube ich wie in einem ganzen Unternehmen auch, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Denkweisen zusammenbringt. Ältere mit Jüngeren, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, das ist ein ganz großer Mehrwert.
Aber generell ist der Wert von Scouting ist natürlich deutlich gestiegen.
Natürlich ist der Wert gestiegen, weil am Ende sieht man ja, was der Transfermarkt mit Spielern macht, was es am Ende an Umsätzen generiert. Trotzdem ist es ja auch nicht so, dass wir das, was wir einnehmen, am Ende nicht wieder ausgeben, sondern wir müssen ja nahezu das, was wir dann noch einnehmen, wieder in neue Spiele investieren. Und die Kurve ist ja nicht nur, was die Einnahmesituation angeht, sondern auch, was die Ausgaben angeht, eigentlich gleichermaßen gestiegen. Also früher hätte man für das Geld für andere Spiele auch nicht bezahlt. Also das ist ein Kreislauf.
Absolut.
Hinweis auf Exporo. Einfach und direkt in Immobilien investieren. Das ist ja wirklich in der heutigen Zeit null Zins und so weiter irgendwie sinnvoll, bei Immobilien mit dabei zu sein. Gleichzeitig ist es halt auch schwer. Man braucht ein gewisses Mindestkapital eigentlich. Man hat dann eine Menge Aufwand, erstmal was zu finden, sich da überhaupt einzuarbeiten und dann auch so was zu betreiben. Da muss man dann irgendwie Mieter finden, denen sich sozusagen beschäftigen, eine Immobilie instand halten. All das nimmt euch Exporo ab. Ihr könnt ab 1000 Euro Mindestanlagesumme dabei sein. Man kann über verschiedenste Objekte hinweg streuen. Man bekommt sowohl eine laufende Ausschüttung als auch partizipiert man an der Wertsteigerung einer Immobilie langfristig. Und man kann auch frühzeitig wieder raus, wenn man sein Geld vielleicht benötigt oder irgendwie sagt, ich habe eine bessere Anlagemöglichkeit. Also Exporo, wirklich das große Ding, mit dem jetzt jeder im Immobilien-Game mitspielen kann. Ich höre von allen Leuten aus der Branche, die ich so kenne, dass da was Großes heranwächst. Probiert's aus über exporo.de/podcast. Gibt es sogar einen Neukundenbonus in Höhe von 100 Euro für euer erstes Investment über die Plattform von Exporo. Also keine Angst vor Immobilien. Einfacher wird's nicht mehr, in diesem ganzen Goldrausch dabei zu sein. Auf geht's.
Was denkst du für dich? Also die nächsten 10 Jahre, kannst du dir vorstellen, das sozusagen zu machen oder hier so reinzuwachsen, richtig? So 10 Jahre, so die Michael-Zorc-Karriere auf sozusagen 20 Jahre. Ist das für dich denkbar?
Ja, natürlich kann ich mir vieles vorstellen. Ich hänge hier an diesem Club und habe eine hohe Identifikation mit der Stadt und arbeite mich jetzt in diesen Bereich hinein rein. Es sind natürlich ganz viele spannende Aufgaben, die mir jetzt tagtäglich begegnen und partizipiere natürlich auch von der Erfahrung von Michael, der das über 20 Jahre hinweg gemacht hat, hatte ich ja vorhin schon auch mal erwähnt. Ja. Und das ist total spannend. Jeder geht da trotzdem seinen eigenen Weg. Und ich glaube, ich habe meine eigenen Ideen und würde auch vielleicht das eine oder andere auch ein bisschen anders machen. Das ist aber so. Und ich glaube, da versucht man sich zu ergänzen, auch mal zu diskutieren und auch mal hart in der Sache zu diskutieren. Aber am Ende wollen wir alle den Erfolg und wohin das bei mir persönlich führen wird in den nächsten Jahren, das weiß ich zu dem heutigen Zeitpunkt noch nicht. Aber erstmal bin ich ganz happy hiermit und will natürlich noch mehr Verantwortung übernehmen, das ist ganz klar.
Wie bleibst du sozusagen an den Dingen dran? Wie bildest du dich vor? Das haben wir schon gehört. So Instagram ist jetzt auch nicht unbedingt der Fortbildungskanal, aber generell, da bist du jetzt irgendwie, folgst du nicht so vielen Podcasts, fängst du es hoffentlich an, demnächst zu hören.
Genau.
Aber gehst du dann morgens hin und holst dir einen Kicker oder keine Ahnung, oder was generell auch jetzt, was die ganzen Daten und Digitalisierungsthemen betrifft, wo ziehst du das drauf?
Also ich lebe jetzt nicht irgendwie im Wald und habe kein Internet. Natürlich bilde ich mich fort und wir haben einen Pressespiegel. Ich verfolge natürlich auch einzelne Medien sehr intensiv, die für uns einfach relevant sind. Und es gibt Portale, auf denen man sich immer wieder umschaut.
Sag mal ein Beispiel.
Ja, Transfermarkt ist zum Beispiel einer. Mhm. Ja, also ich meine dort.
Werden die sich freuen, dass du das sagst? Werden die sich freuen?
Ja, das hätte ich also nicht sagen
sollen. Nein, natürlich nicht.
Also demnach, wie auch immer, es gibt verschiedene Portale, mit denen man sich intensiv beschäftigt, aber für meine persönliche Weiterbildung tue ich natürlich auch viel, indem ich mich mit Coaches treffe oder ich gehe auf irgendwelche Kongresse und treffe Menschen, von denen ich lernen kann, versuche mich weiterzubilden in allen Bereichen, denn nur weil ich ein guter Fußballer war, bin ich nicht gleichzeitig ein guter Manager und das habe ich relativ schnell begriffen. Deswegen habe ich immer Bock auf Weiterentwicklung, versuche dazu zu lernen.
Werte so im Managementbereich ist ja unser Thema. So, werte da so am meisten gegeben bislang? Also ist das wirklich jetzt so Watzke so als der Star-Manager des Vereins oder hast du da irgendwie, sagen wir mal, irgendwie Bücher gelesen, wo du sagst irgendwie, keine Ahnung, Tim Ferriss oder irgendwer hat mich inspiriert oder so?
Ja, ich habe schon das eine oder andere Buch auch gelesen, ohne dass du mich jetzt bitte nachfragst, welches es genau war. Und auch den einen oder anderen Podcast mal gehört. Oder man geht auch mal auf Speaker-Seminare und hört sich ein paar Sachen an. Ich meine, ich war letztes Mal bei Barack Obama. Das war ja zum Beispiel letztes Mal hier in Köln, hab mir den mal angehört. Okay. Ich finde, es gibt einfach viele tolle Persönlichkeiten, die nicht nur im Bereich des Sports, sondern auch entweder in der Politik oder auch in sonstigen Unternehmen sehr, sehr erfolgreich waren, von dem man, glaube ich, wahnsinnig viel lernen kann. Denn man versucht natürlich die Fußballwelt immer, sie ist schon besonders, weil sie emotional ist, weil sie so in der Öffentlichkeit steht. Aber trotzdem sind es natürlich Abläufe, die, glaube ich, auch in jeder anderen Unternehmung stattfinden. Man muss Mitarbeiter führen, man muss sie mitnehmen, man braucht natürlich trotzdem eine gewisse Entscheidungsgewalt und Hierarchie. Aber ich glaube, dass sich die Dinge einfach verändert haben und dass Leadership-Skills eine ganz große Rolle spielen heutzutage, um erfolgreich zu sein. Und so wohl die heutige Generation an Fußballern übrigens auch mitgenommen werden. Die sind auch nicht mehr so unterwegs, wie das früher der Fall war.
Und tauscht du dich viel aus mit, es gibt ja in der Bundesliga so eine ganze Generation an Next Generation Manager auf einmal, ja. Ne? Leverkusen, ja, genau. Stuttgart.
Also mit den Jungs treffe ich mich häufiger. Also tauschen wir uns auch aus oder sehe sie irgendwo auf irgendwelchen Seminaren mal oder wir verabreden uns. Simon Rolfes habe ich ja zusammen meinen UEFA-Studiengang im Bereich Management nochmal absolviert. Ich habe 2 Jahre nochmal studiert auf Englisch. Es war auch für mich nochmal eine Herausforderung, aber das habe ich mit Simon zusammen gemacht. Also uns prägt natürlich alle samt dieser Wunsch nach Führung, nach Verantwortung, aber auch...
Hast du gesehen, dass Oli Kahn jetzt in unserem Harvard-Kurs war für ein paar Monate?
Ja, ich habe das auch gesehen. Ja, ich habe mich auch mit dieser Institution mal getroffen, die mit Oli damals auch begleitet haben und... Ja, also
ist das für möglich, das ist ja der ganz, ganz, ganz große Sprung sozusagen von einem Ex-Spieler, dann sozusagen auch TV-Experten, jetzt sozusagen direkt Vorstand FC Bayern, würdest du sagen, das packt er schon? Oder denkst du dir, boah, das ist aber mutig?
Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig mutig ist, weil Oliver Kahn eine ganz lange Historie bei Bayern München hat. Ich habe ihn ja persönlich auch während meiner ZDF-Zeit und als Nationalspieler kennengelernt. Wir haben zusammen gekickt und ich glaube schon, dass Olli ganz, ganz viel mitbringt. Aber was jetzt am Ende dazu ihn befähigt, das muss man am Ende, müssen wir einen Podcast mit ja, Karl-Heinz Rummenigge oder vielleicht auch mit Uli Hoeneß zusammen machen.
Das wäre ein Traum. Ja.
Das wäre ein, weiß ich nicht. Aber sie werden sich das gut überlegt haben. Und ja, aber da kann
aber
ich
nicht. Aber ist schon ein krasser Sprung. Ne? Ich meine, du hast jetzt sozusagen einen Sprung eher ähnlich gemacht, aber ein bisschen.
Ja, aber Olli ist ja auch noch mal ein paar Jahre älter. Also ich bin jetzt 39 und ich glaube, dass man für gewisse Phasen in seinem Leben einfach auch noch ein bisschen Zeit braucht. Und deswegen habe ich im Moment die Geduld und weiterhin auch die Bereitschaft zu sagen, ich muss noch lernen und möchte auch noch lernen. Aber Olli ist jetzt in einem gewissen Alter, wo er sagt, ich fange jetzt noch mal ganz unten an. Das ist auch nicht mehr möglich, ist doch klar. Also das ist auch eine Altersfrage, das ist auch eine Strukturfrage, muss man auch fragen. Wie alt sind diejenigen, die um einen herum sind? In welcher Lebensphase stecken die? Wie ist die Übergabe geplant? Ja, und das Thema wird uns alle irgendwann beschäftigen, auch bei Borussia Dortmund.
Wer hat dich denn so als Leader in deinem Leben, den du so, ich meine, du hast jetzt ja einige erlebt, Trainer, Manager, im Umfeld, weiß nicht, Politiker, was immer, Eltern, Freunde, wer hat dich so am meisten fasziniert? Was, krass, das war komplett irgendwas anderes, also auch Mitspieler, wo das war so viel Leadership. Oli Kahn vielleicht damals als euer Kapitän da 2002, das war ja so, ich erinnere mich, also der Leader, wo man dachte, der gewinnt das Ding alleine. Dann hast du ja auch irgendwie unter Kloppo gespielt oder keine Ahnung, jetzt hier unter Watzke gearbeitet. Es gibt so Lieder, wo du sagst, okay, das war echt nochmal eine ganz andere Liga von Leadership?
Also, da würde ich ja jetzt jemandem Unrecht tun, wenn ich da jemanden speziell nennen würde, weil ich glaube, ich habe in meiner Karriere ganz viele gesehen. So, also Mitspieler, natürlich haben mich ein paar Mitspieler auch geprägt. Ich meine, ich bin mit 20, 21 nach Dortmund gekommen. Ich habe mit alten Recken noch wie Stefan Reuter zusammengespielt, mit Jens Lehmann, mit Jürgen Kohler, das waren halt auch gestandene Persönlichkeiten, alles Nationalspieler, erfolgreich ohne Ende, Matthias Sammer als Trainer, damals noch sehr jung, aber auch in der Nationalmannschaft natürlich ganz, ganz viele, Olli Bierhoff noch zusammengespielt, also mit Olli habe ich mich auch während der DFB-Zeit und auch jetzt, wir sind eigentlich immer verbunden geblieben und so gibt es schon Menschen, mit denen man sich immer mal wieder austauscht. Am meisten hat mich sicherlich mein Vater geprägt. Das ist nun mal so. Ich glaube, am meisten Dinge, die man so in seinem Leben später verinnerlicht, kapiert man, naja, das hast du von zu Hause mitbekommen. Bin ich auch ganz froh, dass ich so aufgewachsen bin. Aber
was hast du da gemacht, beruflich?
Wir haben ein Hotel zu Hause und in der 5. Generation jetzt mittlerweile und im Hotelgewerbe groß zu werden, dann auch dort zu sehen, was es bedeutet, hart zu arbeiten und
Familie. Sehr kundenorientiert.
Sehr kundenorientiert, richtig. Genau, da ist der Kunde klar zu definieren. Das war schon eine spannende, aber auch super intensive Zeit. Bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich auch so geprägt haben. Aber nochmal zurück auf diese Leadership Skills. Also es gibt eine Vielzahl, aber einer, der sicherlich mich auch hier und auch den Verein sehr stark geprägt hat, war natürlich Jürgen Klopp. Sowohl, ich würde mal sagen, auf der sportlichen Ebene in den Jahren, in der Entwicklung, die wir da genommen haben, aber auch in der Außendarstellung und in dem, wie er Borussia Dortmund gelebt hat und wie authentisch er war. Und das war sicherlich eine ganz besondere.
Sag mal dann zum Abschluss noch deine Top-Klopp-Anekdote.
Boah.
Also, oder was, jetzt geht dir so vor den Kopf, oder das ist so typisch?
Ach,
oder
Jürgen ist schon einfach ein geiler Typ, muss man einfach sagen. Wir haben uns oft gerieben. Ich war ja 6 Jahre auch sein Kapitän und manchmal auch mit den Köpfen aneinander und aber ich finde es einfach bemerkenswert, wie er verschiedene Rollen einnimmt und wie er Menschen begeistern kann, wie er trotzdem versteht, was wichtig ist und was nicht wichtig ist und sowohl die Fachkompetenz mitbringt als die soziale Kompetenz. Und er war einfach sensationell, ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt.
Der war als Entertainer, ne?
Ja, also er konnte alles. Er hat die komplette Klaviatur gespielt. Und den hätte man überall reinsetzen können. Er hat die Menschen begeistert, er hat die Sponsoren mitgenommen, er hat auf der einen Seite die Fans mitgenommen, die Spieler begeistert. Und dann am Ende war er noch der Partycrasher, der, wenn wir erfolgreich waren, naja, fast bis zuletzt blieb. Aber wir haben uns dann oft ein Battle geliefert, wer dann am Ende als allerletztes nach Hause ging. Aber ich glaube, Jürgen ist ein toller Mensch, der wahnsinnig viel erreicht hat in seinem Leben und jetzt auch in England genau eigentlich das Ding durchzieht, was er hier auch in Dortmund durchgezogen hat. Deswegen kann man nur den Hut vor ihm persönlich ziehen. Aber auch nochmal, um das jetzt einzuordnen, es gab ganz, ganz viele Menschen in meinem Leben und ich bin auch froh, dass ich viele Chef von großen Unternehmen kennenlernen durfte, die mir auch einfach mal erklärt haben, was sind ihre wichtigsten Führungseigenschaften und warum sind sie so am Ende erfolgreich geworden. Und das finde ich total spannend und kann der Fußball sicherlich auch noch von ganz vielen anderen Sachen lernen.
Warst du da bei den sozusagen den Firmen, die euch auch sponsern, oder warst du da wirklich komplett nochmal bei?
Komplett raus aus der Welt des Fußballs . Aber auch da gibt es die gleichen Themen. Mitarbeiter führen und die Spieler sind am Ende dann ja auch irgendwie Mitarbeiter oder die anderen Abteilungen führen und sie motivieren. Oder naja, das Thema Motivation, Eigenmotivation sollte immer da sein. Deswegen ist es schwer, Menschen zu motivieren, wenn sie sich nicht selber motivieren.
Aber ist es für dich jemals ein Problem gewesen, dass du dachtest, okay, ich meine eigentlich, auch wenn du jetzt gerade so ein bisschen gesagt hast, das war noch nicht die ganz optimale gehaltliche Generation.
Nein, das möchte ich nur mal einordnen. Ich bin total happy. Ich gegenüber der Generation vorher in Schweinekohle verdient. Also nein, ist alles gut.
Aber du müsstest auch nicht mehr den ganzen Kram hier machen. Du könntest jetzt ja auch irgendwie sagen, ich mache jetzt auch ein Hotel, aber nicht irgendwie in Freiburg, sondern in Ibiza und mach da entspannt. Aber du hast schon noch Bock, irgendwie was Besonderes zu reichen.
Ja, ich habe einfach Bock, was zu bewegen, Menschen mitzunehmen, erfolgreich zu sein. Vielleicht auch eine gewisse Kultur zu prägen. Also ich habe einfach Lust, weiterhin Gas zu geben. Ich bin ja viel zu jung, was soll ich jetzt machen? Podcast auf?
Ja, keine Ahnung, Hotel in Ibiza oder so. Hotel kannst du ja.
Ibiza ist natürlich auch gut, aber nein, da war ich früher mal unterwegs. Mittlerweile ab und an eher nach Mallorca.
Okay.
Oder Formentera.
Okay. Alles klar. Okay, in dem Sinne, wir werden es natürlich weiter verfolgen und ich hoffe, dass du da irgendwie jetzt hier, also ich bin ja auch aus dem Ruhrgebiet, insofern, ich bin jetzt nicht nur Dortmund-Fan.
Nicht
ich
nur,
bin ehrlicherweise auch Schalke-Fan.
Nein, das kann man doch gar nicht. Wie geht das denn?
Ich bin ja eigentlich,
wie kannst du das mit dir vereinbaren?
Ich bin geborener Schalke-Fan, so ist es.
Ehrlich?
Ja, es war jetzt auch harte Jahre und jetzt bin ich ja in Hamburg seit 15 Jahren, aber ich bin eigentlich.
Da hast du natürlich aber auch zwei Regionen jetzt mit Hamburg und Schalke durchlebt.
Ja, bist
du
also
mal
so
froh, gesagt, wenn du hier in dieses Haus hier reinkommst.
Genau,
die schwarz-gelben Farben stehen dir gut.
Nee, hast du wirklich recht. Naja, also ich bin vor allen Dingen großer Fußballfan und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr da jetzt auch international uns gut repräsentiert und du das hier in den nächsten Jahren gut in den Griff kriegst.
Ja, wir werden gemeinsam daran arbeiten. Herzlichen Dank.
Alles klar.
Hat Spaß gemacht.
Ciao.
Bevor alles vorbei ist, sicherlich nicht zum letzten Mal Hinweis auf Finance Forward, unser neuer Ableger. Gemeinsam mit Capital machen wir ein Portal für die Fintech-Szene und die Kollegen, die dort in der Redaktion bei uns arbeiten, machen einen super Job. Jeden Tag ein Artikel, der echt richtig gut ist. Zuletzt ist bei mir hängen geblieben ein Artikel über die Background-Checks für Kryptomillionäre. Also wenn man als Kryptomillionär bei einer Bank irgendwie aufschlägt, dann wird man erstmal genau gecheckt. Das war mir so klar überhaupt gar nicht. Und da gibt es sogar einen Detektiv, der da nichts anderes macht, als für Banken sozusagen solche Anleger oder solche Neukunden quasi zu prüfen. Und das Interview ist echt interessant, habe ich so noch nirgendwo gesehen. Es gibt auch einen Podcast natürlich von Finance Forward. Da ist aktuell zu Gast in der aktuellen Folge die Caroline Gabor von Jonko, die erklärt, wie man heute noch in dem ganzen Vergleichsportal Space, Check24 und Co. Fuß fassen möchte und vielleicht auch kann. Also auch das absolut hörenswert. Denkt bitte an Finance Forward, tragt euch ein, lest nach, hört nach. Ich würde mich freuen. Auf geht's!